Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wir bitten Allah azza wa jal durch den Segen seines Namens, dass er diese Sitzung segnen möchte, möge, und dass er uns zu denjenigen zählen lassen möge, die von den Engeln umgeben werden und von seiner Barmherzigkeit umhüllt werden. Und dass wir inshallah ta'ala zu den Menschen gehören, von denen Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Sitzung redet. Meine lieben Geschwister, das heutige Thema, das Thema der Gemeinschaft. Ich hoffe, der Ton ist so gut, nicht zu laut, nicht zu leise. Okay. Das heutige Thema, das Thema der Gemeinschaft und der Opferbereitschaft für die Gemeinschaft, ist ein nicht zu unterschätzendes Thema für diejenigen Menschen, die in Moscheen aktiv sind und die Umgang haben mit anderen Menschen viel und auch von der Brüderlichkeit viel halten und sich dafür einsetzen. Und die wissen, was es bedeutet, wenn eine Gemeinschaft zusammenhält und was es bedeutet, wenn diese Ni'ma ihr entzogen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagt in einem Hadith: Wahrlich, Allah liebt drei Dinge und verabscheut drei Dinge. Und dann erwähnt er sallallahu alaihi wa sallam, der Ton so gut so?
Ist gut, aber nur jetzt haben wir eben das Problem. Silber Vito. Bitte, also wenn jemand falsch gepackt hat oder schlecht gepackt hat, Silber Vito, ja? Also wegfahren, ja? Das sagt man mal.
Sangalen,
ein Mercedes C-Klasse. Bitte wegfahren, ja?
Und in Zukunft muss man richtig auf dem Parkplatz aufpassen. Also in keine Fahrparkiere in den falschen Parkplatz.
Ja, das sagt man mal.
Und das auch nochmal zu betonen, damit die Brüder auch nicht Grund sind dafür, dass der Unterricht abgebrochen wird. Aber ansonsten schauen wir die Organisatoren, auch wenn was ist, vielleicht könnt ihr die Nummer aufschreiben, dann sage ich das auch nochmal durch. Schade, passt jetzt nicht nochmal. Auf jeden Fall, die drei Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala für uns mag, mit denen wir zufrieden sind. Dazu gehört natürlich als erstes La ilaha illallah. Deswegen mochte er oder mag er für uns, dass wir ihn anbeten, ihm aber bei nichts beigesellen. Und die zweite Sache, und das ist auch, worum es geht, deswegen mache ich an dieser Stelle kurz, dass wir am Seile Allahs festhalten und uns nicht spalten. Diese Angelegenheit, dass wir am Seil Allahs festhalten, übrigens das Seil Allahs kommt im Koran auch vor. Ne? Allah sagte, وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, das heißt, haltet am Seil Allahs fest. Und Ibn Mas'ud sagte, dass damit der Koran gemeint ist. Ja. Auf jeden Fall, diese Angelegenheit oder die islamische Umma in der heutigen Zeit erlebt eine Phase der Spaltungen. Es gibt eine Phase der Spaltungen, der Splitterung. Wir haben verschiedene Gruppen, verschiedene Parteien, wir haben verschiedene, wir haben Nationalismus, wir haben viele, viele, viele Ursachen dafür, dass die Muslime eben nicht sich am Seil Allahs subhanahu wa ta'ala festhalten. Und diese Meinungsverschiedenheiten führen auch zur Spaltung, zu den Spaltungen. Und dann haben wir verschiedene Gruppen, die tatsächlich so funktionieren: Wer nicht zu uns gehört, wer nicht bei uns ist, der gehört nicht zu uns. Oder wenn nicht einer von uns ist, dem sind wir feindselig gesinnt. Und nicht in seltenen Fällen hat es in der Vergangenheit dann auch zu noch schlimmerem geführt, wie zum Beispiel Blutvergießen, Gott bewahre. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diese Sache schon erkannt und verstanden von Anfang an. Und er hat sie versucht von Anfang an zu unterbinden. In einer Begebenheit kamen zwei Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie waren sich uneinig über die Art und Weise, wie der Koran richtig gelesen wird. Und der eine las so, der andere las so und sie trugen dies beides dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. Aber das Entscheidende, er sagte natürlich, ihr beide habt richtig gelesen, ihr beide habt korrekt gelesen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat beiden so beigebracht, wie sie es vorgetragen haben. Aber das Entscheidende war, dass man in seinem Gesicht den Zorn erkannte. Weil man hat gesehen, dass ihre Meinungsverschiedenheit, jeder war überzeugt von seiner Meinung, dass es richtig war. Und jeder hat doch eine gute Absicht. Jeder sagt doch, meine Art zu, deswegen, dass wir bei dieser Begebenheit mal kurz innehalten, ja. Ihr versteht mich, wenn ich Deutsch spreche, oder muss man das übersetzen auf Schweizerisch oder so? Okay. Wenn wir uns anschauen, beide Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben erst, sie waren von sich überzeugt, dass sie es richtig machen. Und was heißt, dass sie es richtig machen? Das heißt, sie sagen, wie ich jetzt das verstanden habe, in diesem Fall ist das Koran lesen, kann man ja auch austauschen durch andere Gelegenheiten, das ist es, wie Allah es mag. Kann ich ja so ausdrücken, ja? So wie ich jetzt gelesen habe, ist es so, wie Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden ist. Also, seine Absicht ist was Gutes. Ihm geht es nicht darum, rechthaberisch zu sein. Ihm geht es nicht darum, den anderen schlecht zu machen. Ihm geht es darum zu sagen, meine Art, wie ich gelesen habe, jetzt gerade im Koran, ist so, wie Allah damit zufrieden ist. Weil dieser Punkt ist wichtig, weil die gute Absicht ist da. Und der andere genau das Gleiche. Und beide behaupten, es vom Propheten gehört zu haben, sallallahu alaihi wasallam. Wieso führt dies dann zum Streit? Das ist das Problem. Das ist ein riesiges Problem. Weil der andere, der sagt nicht, ich bin im Recht, weil meine Mutter es mir so beigebracht hat, oder weil ich es einfach von meinem Volk so gelernt habe, oder aus irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Gründen, sondern er sagt, das ist richtig, so habe ich es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden. Und wenn das der Fall ist, wenn du jemanden vor dir hast, der dir sagt, ich mache das so, weil ich das so von meiner Religion verstanden habe, dann macht er etwas Gutes und dann sollst du ihn auch dabei unterstützen. Das kannst du übertragen auf viele andere Angelegenheiten, auch in der Religion. Du hast gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu beten. Und du siehst jemanden, der anders betet als du. Solange er dir nicht irgendwas vom Pferd erzählt und sagt, ich habe das so gelernt, weil ich habe das in einem Traum gesehen und so hat man mir das im Traum beigebracht. Nein, er sagt, ich habe das so gelernt von einem Sheikh, von einem Imam in einem islamischen Buch. Er sagt, so habe ich verstanden, hat der Prophet aus allem gebetet. Dann gibt es keinen Grund von deiner Seite, dass du ihn irgendwie zwingst, von seiner Meinung abzukommen. Warum? Weil er ist überzeugt, dass das ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich meine, es gibt keinen Grund, deswegen sich mit ihm zu streiten. Und deswegen, als der Prophet alaihi wasallam die gesehen hat, wie sie beide zu ihm kommen und sich deswegen gestritten haben, ja, ich streite mich mit jemandem, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, ja? Ich streite mich mit jemandem, der überzeugt des Erfolgs des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit guter Absicht. Das ist kein Grund zum Streit. Das ist kein Grund zum Streiten. Deswegen hatte man im Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Zorn gesehen, beziehungsweise seine Abscheu für diese Angelegenheit gesehen. Es kann doch nicht sein. Beide lesen Koran, beide wollen Hasanat bekommen. Für jedes Wort, das sie lesen, 10 Hasanat wollen sie bekommen. Und dann das führt zum Streit am Ende. Das sollte doch dazu führen, dass sie näher kommen zueinander. Das sollte dazu führen, dass sie sich gegenseitig anspornen und das für gut empfinden, was jeweils der andere macht. Und dann sagt er, ihr beide habt richtig gelesen, aber streitet euch nicht oder spaltet euch nicht. Spaltet euch nicht, denn diejenigen, die vor euch waren, haben sich gespalten und sie sind daraufhin zugrunde gegangen. Und es wird erzählt über einen weisen Mann, der seinen Kindern eine Lektion erteilen wollte, und sie wollten ein Feuer entzünden, wie dem auch sei. Dann hat er seine Kinder damit beauftragt, dass sie Holzspäne sammeln sollen. Dann haben sie sie gesammelt und hat sie zusammengebunden. Ja? Und dann hat er von ihnen verlangt, die sollen dieses gebündelte Spanholz oder wie man auch das nennt, brechen. Und das war ebenso nicht möglich. Das war ebenso nicht möglich, dass man das bricht. Aber dann hat er ihnen das Seil aufgeschnitten und die einzelnen Späne hingelegt, und dann waren sie imstande, diese einzelnen zu brechen. Ja. Und das sollte halt, wenn man versteht, demonstrieren die Schwäche des Einzelnen. Jeder Einzelne von uns hier im Raum ist schwach alleine, und wir sind nur in der Gemeinschaft stark. Und deswegen lohnt es sich, und wie wir noch an Beispielen sehen werden aus der islamischen Geschichte, inshallah ta'ala, es lohnt sich tatsächlich einzustecken und einen Schritt zurückzumachen zum Wohle der Gemeinschaft. Lasst uns mal ein Beispiel gucken aus der islamischen Geschichte. Und zwar, wie wir wissen, ist der dritte Khalifa, der Muslim Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, ist getötet worden. Und nach seinem Tod gab es eine Gruppe von Muslimen, die berechtigterweise für Gerechtigkeit sorgen wollten in Bezug auf die Mörder vom Imam der Muslimen. Und das war die Gruppe von Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu ta'ala. Und es gab eine andere Gruppe von Muslimen, die das zwar auch so sahen, aber das nicht als Priorität betrachtet haben. Und das ist bekannterweise die Gruppe von Ali ibn Abi Talib gewesen, radiallahu anhu. Diese Meinungsverschiedenheit, weil wir wissen, die Einheit der Muslime ist viel, 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 viel wichtiger, als jetzt einen Mord aufzuklären. Versteht ihr? Es ist viel, viel wichtiger, nachdem der Imam der Muslime getötet worden ist, dass man wieder eine Einheit unter einem Imam herstellt, als dass es jetzt darum geht, irgendwelche Mörder zu suchen, die irgendwas gemacht haben oder nicht gemacht, ob man sie findet oder nicht findet. Und dieser Konflikt, den wollten manche ausnutzen. Und die Muslime, wenn sie in zwei Gruppen sind, sind sie halb so stark. Und das war damals aus dem Byzantinischen Reich der Herrscher wollte eine Armee schicken, um gegen die Muslime vorzugehen, weil er von diesem Konflikt Wind bekommen hat. Und er hat schon vorgehabt, die Leute, und der Muawiyah radiallahu ta'ala anhu hat davon Wind bekommen und hat dann ihm einen Brief geschrieben. Und hat ihm diesen Brief gesagt, ihr müsst euch vorstellen, es geht jetzt hier es geht um Macht, es geht um Herrschaft, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Wahrheit, es geht um die Einheit der Muslime, also es ist keine kleine Angelegenheit. Aber als er erfahren hat, dass die Feinde vorhaben, gegen die Muslime vorzugehen und ihre Spaltungen schamlos auszunutzen, hat er ihm einen Brief geschrieben und darin Folgendes gesagt. Er sagte zu ihm, du Vollidiot, du Römer. So würde man das vielleicht in der heutigen Sprache sagen. Ayyuha al-Ahmaq al-Rumi. Sagst du ihm, du Vollidiot, du Römer. Du hast vor, gegen die Muslime kämpferisch vorzugehen und ihre Meinungsverschiedenheit auszunutzen, die sich unter ihnen befindet, solltest du es wagen, gegen sie in den Kampf zu ziehen, dann sollst du wissen, dass Muawiyah, redet über sich selbst, jetzt, ja, dann sollst du wissen, dass Muawiyah in diesem Fall der kleinste Soldat in der Armee von Ali ibn Abi Talib sein wird. Radiallahu anhu. Dann sollst du wissen, dass Muawiyah der kleinste Soldat Alis gegen dich sein wird. Als ihn dieser Brief erreicht hat, ist sein Eifer klein geworden. Ist sein Wille schwach geworden. Und er hat abgesehen davon, gegen die Muslime vorzugehen. Also, wenn man das nicht als Wala und Bara bezeichnet, dann weiß ich auch nicht weiter. Yani, er hat die Einheit der Muslime und die Menschen, die La ilaha illallah sagen, über alles gesetzt. Auch Meinungsverschiedenheiten, die vielleicht sogar zu Blutvergießen führen können. Aber das alles hat keine Rolle gespielt, wenn es jetzt darum geht, zu unterscheiden, warte mal, das ist mein muslimischer Bruder, der sagt La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, das ist etwas anderes. Sein Blut ist unverletzlich. Es kann nicht sein, dass ich mich ausnutze. Und wir werden sehen, Geschichte, nicht alle waren so. Aber wir sind hier in der Zeit der Sahaba, radiallahu ta'ala, anhum. Spaltungen, Meinungsverschiedenheiten sind ein Grund für die Schwäche der Muslime. Und wir haben das Beispiel auch in der Geschichte. Also die Sahaba sind so geworden, also ihr müsst euch vorstellen, das Bild, was wir von ihnen haben, ist ja quasi das Ende der Erziehung des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit ihnen, oder nicht? Yani du und ich, wir haben nicht das Bild der Sahaba vor dem Islam. Nicht das Bild, was wir in unserem Herzen tragen, wofür wir sie lieben. Nicht das Bild am Anfang des Islam, nicht in der Mitte, sondern am Ende. Yani, nachdem der Koran da war, nachdem die Sunna da war, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie erzogen hat. Na? Und deswegen, manchmal liest man in der Geschichte Dinge, sagt man, subhanallah, ja, wie konnten die das machen? Warum ist das passiert? Ja, langsam. Du liest das ja, nachdem das schon passiert ist und nachdem der Koran sie zurechtgewiesen hat, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihn verziehen hat, nachdem Allah sie um Rangstufen erhöht hat, wegen ihrer Tauba, weil sie sich Allah wieder reuevoll zuwenden, war das das Bild, was du hast. Vorsichtig. Tamam? Aber sie sind auch Menschen und sie sind auch erzogen worden. Und erziehen worden heißt vom Schlechten zum Guten. Und eines der Beispiele ist die Schlacht von Uhud, die bekannte Schlacht von Uhud. Jeder von euch, der schon mal in Medina war, war schon bei dem berühmten Berg von Uhud. Und bei dieser Schlacht, die stattgefunden hat, wo man sagt, es waren ungefähr 3000 der Mushrikin gegen 700 der Muslime. Und vielleicht wart ihr mal dort, dann zeigt man euch auf der rechten Seite diesen Friedhof und auf der linken Seite gibt es dann so einen Hügel. Und der Prophet والسلام, hat ja denen eine klare Anweisung gegeben und hat dort 50 Speerwerfer draufgesetzt, auf den Berg positioniert. Und er sagte ihnen ganz klar, bleibt auf diesem Berg und gibt uns Rückendeckung. Bleibt auf diesem Berg, gibt uns Rückendeckung. Selbst wenn ihr sehen würdet, dass wir am Siegen sind, so kommt nicht zu uns und teilt nicht mit uns irgendetwas, was wir da machen. Selbst wenn, guck mal, wie klar die Antwort sagt, selbst wenn wir getötet werden, kommt nicht. Also eine klarere Anweisung kann er ihnen kaum geben, alaihissalatu wassalam. Und das ist sehr interessant, weil Aussagen sind oft allgemein. Und das Problem ist dann, dass manche angefangen haben zu sagen, ja, meint er das so oder meint er das so? Es geht nicht darum, was er meint, es geht um, was er gesagt. Er hat gesagt, bleib dort. Fertig, bleib dort. Wenn du dich genau daran hältst, wie er sagt, fertig, das ist ein gutes Argument. Ja? Aber zu sagen, ich glaube, er hat es aber so gemeint, das ist halt gefährlich, weil du hast nicht in sein Herz geschaut. Naja, auf jeden Fall wissen wir, dass der Mus'ab, radiallahu anhu, ist getötet worden. Er trug die Fahne zu Beginn, später Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Naja, und dann hat man gesehen, die Muslime haben dann tatsächlich, die waren am Siegen, die waren am Vorandringen, haben schon Sachen eingesammelt und so weiter. Und dann haben sie eben untereinander diskutiert und gesagt, naja, der Kampf ist ja schon vorbei. Und ihr kennt die Geschichte, lange Rede, kurzer Sinn. Khalid Mu'lid radiallahu anhu war noch kein Muslim, ne? Und er war der Anführer des anderen Heeres und ist ihm dann tatsächlich in den Rücken gefallen, um den Berg herum, und hat sie angegriffen und sie sind gefallen, wie Abdullah ibn Jubayr und andere, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Und das Ergebnis war, dass die Muslime dann erstmal eine Niederlage erlitten haben und viele sind gestorben. Anas ibn al-Nadr ist gestorben, Hamza, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ist gestorben. Und nicht nur das, sondern auch das Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde verletzt, alaihi salatu wasalam. Und war all dies letztendlich, weil diese 50 Leute sich uneinig geworden sind. Nur diese 50 Leute sind sich uneinig geworden. Naja, Ähnliches hat sich in der Geschichte wiederholt. Und das ist das Traurige, wenn man nicht aus der Geschichte lernt. In Andalusien, was damals oder was heute Spanien und ein Teil von Portugal umfasst, wurde von den Muslimen ungefähr fast 800 Jahre regiert. Und sie hatten eine der modernsten Zivilisationen und waren technisch vorangeschritten, sodass es darüber sogar ganze Filme gibt, wie ihr sicherlich besser wisst. Und die damaligen Herrscher, sie wurden ausgenutzt und haben sich zusammengetan, die Herrscher meine ich damit, die einzelnen, wie Bürgermeister würde man heutzutage sagen, die haben sich ausnutzen lassen und kaufen lassen von den Feinden, und dadurch haben die Muslime sich gespalten und die gewaltigste damalige Zivilisation verloren, die war weg, und die Moscheen sind in Kirchen umgewandelt worden, Kirchen mit CH oder mit SCH? Ja, ne? So, und bis heute, bis heute ist das wohl so geblieben, ne? Dass man noch schlimmere Sachen, vielleicht habt ihr auch mal darüber gesehen. Naja, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ja, er sagte, ja, ayyuhal ladhina amanu, idha laqitum fi'atan, fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ja, nicht sinngemäß, o ihr Gläubigen, die an Allah glaubt, an seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn ihr auf eine Gruppe trefft, auf eine Armee trefft, dann bleibt standhaft und gedenkt Allahs viel, auf dass ihr erfolgreich sein mögt. Fatawan ist ein Vortrag für sich, wie zeigt, dass der Dhikrullah azza wa jal und viele andere Dinge Gründe sind dafür, dass man gefestigt bleibt auf seinem Weg, subhanahu wa ta'ala, bis man. Und deswegen, Ahl al-Quran sind inshallah die gefestigsten Menschen, die sich mit Quran Karim beschäftigen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Das heißt, gehorcht Allah und seinem Gesandten und streitet euch nicht, denn wenn ihr euch streitet, werdet ihr versagen. Und dann wird euch der Wind genommen. Das ist eine Art Vergleich mit dem Schiff auf dem Meer, das ein Segelschiff auf dem Meer, das eben durch den Wind fährt. Es geht nicht voran. Euer Schiff, Imam Razi Rahman sagte, das Schiff ist das islamische Land. Euer Land, euer Staat geht futsch, wenn ihr euch streitet. Und das ist ja das, was wir gerade eben gesehen haben, ein Beispiel von Andalusien. Und Allah sagte, und habt Geduld, denn wahrlich Allah ist mit den Geduldigen. Also umgekehrt, wenn ihr kein Geduld habt, ist Allah nicht mit euch. Meine lieben Geschwister, die Uneinigkeit führt also zum Versagen und zur Schwäche. Zum Versagen und zur Schwäche. Und noch zu einer zweiten Sache. Sie führt dazu, dass Allah tabaraka ta'ala die Baraka, den Segen, wegnimmt. Und das sehen wir in einem schönen Hadith, in dem der Prophet alayhi salatu wassalam vorhatte, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gesagt, wann Laylatul Qadr ist, also die Nacht so und so. Und der Prophet alayhi salatu wassalam geht hinaus, er will den Leuten sagen, Hadith Sahih Bukhari, er will den Leuten sagen, wann Laylatul Qadr ist. Und zwei Leute streiten sich. Und der Prophet dann versucht, den Streit zu schlichten. Und während dieser Sache lässt Allah ihn diese Nacht vergessen. Guck mal, dieser Streit, ja, sogar uns hat er geschadet, sag ich mal. Ja? Sogar uns hat er geschadet. Und all dies wegen einem einzelnen Streit. Und vorher war es nur wegen 50 Leuten, die sich uneinig gewesen sind. Und er sagte das, sallallahu alaihi wasallam, ich bin hinausgegangen, um euch mitzuteilen, wann Laylatul Qadr ist, aber dann hat der und der, haben sich dann gestritten und so wurde das Wissen darüber wieder hochgehoben, heißt Wort für Wort. Allah hat es zu sich genommen und vielleicht ist es besser für euch. Deswegen sucht sie in den letzten 7, 9 oder 5 Nächten. Sogar beim Essen nimmt Allah den Segen weg, wenn man sich uneinig ist. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Essen oder die Nahrung, die für zwei gemacht ist, reicht auch für drei. Und die Nahrung, die für drei zubereitet ist, reicht auch für vier und so weiter und so fort. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wahrlich, diese eure Umma ist eine einzige Umma. Ich glaube, dieser Vers alleine reicht aus, um zu sehen, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Und dann kommt noch hinzu die ganze Gesetzgebung, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns anordnet. Also erstmal die Aqida, wie er die Menschen vereint, was ihr Innerstes angeht. Und dann das Salah. Das Salah ist eine der deutlichsten Zeichen, wie einig die Muslime sind. Und wenn sie sich dann auch noch so ordentlich im Gebet hinstellen und lückenlos beten, außer bei Corona-Zeit, ne? Das zeigt die Einheit. Das zeigt die Einheit. Und das ist, und diese sichtbare Einheit ist auch eine Form der Einheit. Um nicht zu unterschätzen, wir sagen meistens, naja, die innere Einheit führt auch dazu, dass man sich äußerlich einig ist. Das ist zweifellos richtig. Aber umgekehrt auch. Die äußerliche Einigkeit hat Einfluss auf die Herzen. Und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet sallallahu alaihi wa sallam, uns verboten hat, dass wir den Götzendienern nachahmen. Und die Nachahmung kann sein, zum Beispiel der Kleidung. Und weiß nicht jeder von uns, dass er als Kind, wenn er mal zum Beispiel für eine bestimmte Fußballmannschaft war und einen bestimmten Spieler mochte oder eine bestimmte Persönlichkeit mochte, dass er was gemacht hat, hat sich so gekleidet, wie dieser sich gekleidet hat, hat sich so frisiert, wie er sich frisiert. Ne? Er hat sich teilweise vielleicht sogar so bewegt, wie er sich bewegt. Warum? Weil er dadurch das Gefühl hat, dass er so ist wie dieser andere. Und hier sehen wir, dass das Äußerliche auch sehr wohl einen Einfluss hat auf das Innerliche. Und deswegen ganz klar das Verbot. Deswegen sagt er, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer Leuten ähnelt, gehört zu ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran Karim zwei Suren herabgesandt, die bei Verinnerlichung genau auf das hinweisen, was wir gerade eben gesagt haben, gewarnt haben vor der Spaltung. Und da kommen wir auch ein bisschen zum Thema der Aufopferung. Was ist denn das Gegenteil von Aufopferung? Ist nicht das Gegenteil von Aufopferung Egoismus? Weil durch Egoismus opfere ich doch die anderen. Erst, also hier was zu essen, erst muss ich was zu essen haben. Wenn was übrig bleibt, dann die anderen. Wenn nicht, dann Pech. Das nennt man, das ist das Gegenteil. Das ist Egoismus und das Gegenteil davon ist, wer weiß es? So, dann trinke ich mein Wasser. Was ist das Gegenwort im Deutschen für Egoismus? Ist keine religiöse Frage, ja? Na. Ja, würde ich auch sagen. Altruismus, ne? Altruismus. Warum kennen wir das nicht? Was Lateinisches oder so? Benutzt es nicht, ne? Ja. Ist ja nicht schlimm, wir sagen, wenn wir vorher Egoismus waren, ist nicht schlimm. Ja. Versteht sich man. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Und er sagte, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. المطففين, was sind das? Das sind die beim Messen betrügen. Manche sagen, die das Maß kürzen denn, ja? Du hast eine Waage und wie heißt es? Die Waage ist eben verstellt zum Beispiel. Oder damals hat man ja mit Gewichten gearbeitet, da hat man eben falsche Gewichte drauf gemacht. Steht zwar ein Kilo drauf, ist aber nicht der Fall. Ja. Was macht denn der in Wirklichkeit? Er ist ein Egoist. Und er ist ein materialistischer Egoist. Er will auf Kosten seines Kunden Geld machen. Ja, gerecht wäre doch, gib ihm doch etwas, was er will. Und nimm doch den Gegenwert davon. Wo ist denn das Problem? Du willst mehr haben? Sag, nee, heute kostet es mehr. Lass doch den Kunden wissen, was er bekommt. Wo willst du denn reinlegen? Gib ihm das, was er möchte und sag ihm, was er dafür bekommt. Sei klar. Dann gibt es Segen. Vielleicht sagt er, ich will nicht. Vielleicht sagt er doch, weil du so ehrlich bist, kaufe ich bei dir. Der Mutaffif ist ein materialistischer Egoist. Was heißt وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ? Wird manchmal übersetzt als wehe jedem Stichler und Nörgler. Das ist eine Art, über andere Menschen durch Mimik und Gestik schlecht zu sprechen. Oder durch Wort. Und was macht diese Person letztendlich? Damit sie besser dasteht, spricht sie über andere Menschen schlecht. Wenn ich als Mechanik, Automechaniker, schlecht über die anderen, der kennt sich überhaupt nicht aus, der findet nie den Fehler, der weiß nicht mal, wie man Reifen wechselt, okay, dann stehe ich ein. Gut da. Das ist auch eine Form von Egoismus. Aber das ist jetzt hier ein der immaterielle Egoist. Richtig? Das ist damit, wir sehen, dass in der Gesamtheit der Verse, in der Gesamtheit der Überlieferungen, ist das Thema eine Gemeinschaft zu sein. Das Thema Altruismus auf Arabisch Ithar, denn Allah, wegen dem Allah Azza wa Jal, werden wir noch sehen werden, die Ansar besonders gelobt hat, ist ein Thema, das sich immer wieder zeigt, aber Allah Tabarak Ta'ala unterschiedlich anspricht. Der eine begreift es nur, warum? Weil er eben da am Wiegen ist, am Abwägen ist. Der andere begreift es, weil er viel am Schwätzen ist. Der nächste begreift es im Kampf, wie der Schlacht von Uhud, wie ich gesehen habe. Ja? Aber die Leute sind unterschiedlich. Und so gehört es zum Koran al-Karim, wie Allah sagte, Azza wa Jal, Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda. Das heißt, der Koran al-Karim ist eine Rechtleitung, aber auch eine Verdeutlichung dieser Rechtleitung. Hätte ja gereicht, wenn er gesagt hätte, wa tawasaw bil-haq, oder nicht? Sie sollen sich gegenseitig, die Eigenschaft der erfolgreichen Menschen, wal-asri innan isan al-fros, und so, Allah sagt, der Mensch ist im Verlust, außer die 1, 2, 3, 4 gemacht haben. Eins davon ist, die sich gegenseitig zum Rechten, zum Richtigen, zum Guten aufrufen. Hätte gereicht. Aber das ist dann Rechtleitung. Aber wo ist die Verdeutlichung der Rechtleitung? Verdeutlichung hast du, hast 6200 Verse im Koran, die verdeutlichen, was das bedeutet. Und du hast auch noch einen Propheten auf eurer Mitte, der euch vorlebt, was damit gemeint ist. Naja, die Muslime profitierten von dieses Wort al-Mutaffifin. Und so verbesserte sich ihre Lage auf dem Markt. Und lasst uns ein paar Beispiele sehen aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder aus der Geschichte, wie diese Aufopferung stattgefunden hat, dieser Altruismus stattgefunden hat. Der Prophet alaihi salatu wasalam, fangen wir mit ihm an. Wenn es im Kampf brenzlig wurde, stellten sich die Sahaba hinter den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn es irgendetwas Angsteinflößendes gab in der Stadt, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam derjenige, der in vorderster Front war und geschaut hat, was ist passiert. Der Prophet alaihi salatu wasalam hungerte für seine Freunde und zog sie vor, wenn es eine Hungersnot gab und es was zu essen kam, erstmal aßen sie und danach erst aß er sallallahu alaihi wasallam. Und wenn es etwas zu trinken gab, gab er erst den anderen zu trinken und trank als letzter alaihi salatu wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Da'wa, ein Dua bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er in diesem Leben sprechen darf und auf jeden Fall erhört wird. Wie er sagte, jeder Prophet hat eine Da'wa mustajaba bekommen. Jeder Prophet hat ein Bittgebet bekommt, beziehungsweise die Erhöhung eines Bittgebetes erhalten, alaihi salatu ajma'in. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich habe mein Bittgebet aufgehoben für den Tag der Auferstehung. Abu Bakr radiallahu ta'ala an, hat er nicht sich geopfert für den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und in der berühmten Geschichte, als sie zusammen in der Thawr-Berg waren, dort gibt es auch eine Höhle. Es gibt ja zwei Sachen, nicht verwechselt. Einmal dieser Offenbarungsberg, Jabal al-Nur, da ist diese Art Hira drin, diese Höhle Hira. Aber ich rede jetzt von der Auswanderung, gab es einen Berg, heißt Thawr, und da gibt es auch eine Höhle drin, dort, wo er sich auch versteckt hat vor den, Entschuldigung, wo er sich versteckt hat vor den Mekkanern. Und da gibt es die berühmte Geschichte, wo Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu sogar seine Hand gesteckt hat in manche Löcher, damit, falls dort eine Schlange oder ein Skorpion ist, er gebissen wird und nicht der Prophet alaihi salatu wassalam. Und er sagte, O Gesandter Allahs, ich bin nur ein Individuum. Wenn ich sterbe, stirbt einer. Aber du bist eine Umma. Wenn du stirbst, stirbt eine ganze Umma. Das berühmte Beispiel in der Geschichte von zwischen Al-Hasan, dem Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der, damit die Muslime wieder eine Gemeinschaft und eine Einheit werden, von der Führerschaft abgesehen hat für Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu ta'ala. Ein Ereignis, liebe Geschwister, was eigentlich mehr Aufmerksamkeit bedarf als diese wenigen Worte. Aber er ist nun einmal der Enkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Welche andere Erziehung erwarten wir? Und es gibt noch eine andere schöne Erzählung, mit der ich inshallah ta'ala diese, diesen Vortrag beenden möchte, der auch etwas zu tun hat mit, dass man der Gemeinschaft wegen einfach mal die Klappe hält. Obwohl man die Wahrheit sagen kann. Aber das ist jetzt gerade nicht so wichtig, dass man die Wahrheit sagt. Viel wichtiger ist, dass die Einigkeit bewahrt wird. Viel wichtiger. Und zwar ein Ereignis, das sich abgespielt hat zwischen Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma und Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma. Und zwar überliefert Imam Bukhari in seinem Sahihwerk, dass Ibn Umar einmal bei seiner Schwester Hafsa, wisst Hafsa, ist die Ehefrau, eine der Ehefrauen des Propheten gewesen und die Schwester von Abdullah ibn Umar gewesen. Einmal trat er bei ihr ein und es gab eine Unruhe. Es war nach der Zeit, also Muawiyah war der damalige Herrscher. Und Hafsa sagt dann zu ihm, geh hinaus und geh zu den Leuten, sie warten auf dich. Sie erwarten deine Meinung. Abdullah ibn Umar ist nicht irgendeiner. Abdullah ibn Umar, davon abgesehen, dass er ein Sahabi ist, und es waren nicht nur noch Sahaba da, davon abgesehen, dass er einer derjenigen ist, die zu den Menschen gehören, die meisten Hadith über den Propheten Hassan überliefert haben, war er auch gleichzeitig der Sohn eines der vier Khulafa und edelsten Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er war einer der Gelehrten. Und sie sagte zu ihm, geh hinaus zu den Leuten, die Leute erwarten dich. Und ich habe Angst, dass wenn du nicht hinausgehst und deine Meinung sagst und deine Worte sagst, dass die Muslime sich wieder spalten werden. Diese politische Spaltung. Naja, er ging zu den Leuten hinaus und er hörte, wie Muawiyah radiallahu anhu sagte, wenn jemand etwas zu sagen hat, dann soll er sich jetzt erheben und dazu und sprechen. Denn ich bin derjenige, der dieses Amt am ehesten, das erste Anrecht auf dieses Amt hat, von jedem von euch und sogar seinem Vater. Ich bin derjenige von euch, der das größte Anrecht auf dieses Amt hat, unter allen von euch, sogar unter euren Vätern. Und wer hat das? Ibn Umar. Nun stimmt die Aussage. Also keiner akzeptiert es. Aber ihr wisst, manchmal im Eifer des Gefechtes sagt man Dinge, die meint man nicht so. Und da, wenn die Mehrheit der Anwesenden keine Sahaba sind, ist auch egal. Dann meint er nicht jetzt Ibn Umar speziell. Aber Ibn Umar hat das gehört. Und dann sagte ein Mann neben ihm, der ist Hubeib ibn Maslam, sagte zu ihm, hat ihn so angestoßen, willst du mich antworten? Es geht um deinen Vater. Er wird auch bestimmt dir nicht sagen. Yani. Auf jeden Fall, möchtest du ihn schon? Fall ajabtahu, sagte zu ihm. Dann sagte Abdullah, radiallahu ta'ala, ich habe dann yani, vorgehabt, was zu sagen. Also, er sagt, ich hatte vorgehabt zu sagen, derjenige, der dich und deinen Vater noch bekämpft hat, hat eher Anrecht darauf als du. Aber er sagte, ich hatte Angst gehabt, ein Wort zu sagen, das die Muslime spaltet und dass deswegen Blut vergossen wird und dass die Leute meine Aussage falsch verstehen. Und, subhanallah, und das entscheidet, liebe Geschwister, warum wir immer sagen, der Tawhid und die Aqida, die sind die Sachen, die einen festigen. Er sagte dann, und ich habe mich erinnert an das, was Allah im Paradiesgarten den Menschen versprochen hat. Dann sagte Hubeib zu ihm, der ihn angestoßen hatte, der gesagt hat, warum sagst du nicht? Er sagte, subhanallah, Allah hat dich, du hast deine Aussage zurückgehalten, und so hat Allah dich auch bewahrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch die Weisheit schenken, dass wir lernen, zumindest zu überlegen, bevor wir handeln. Unsere Worte, die wir vorhaben zu sprechen, kann man ja in Gedanken einmal aussprechen. Abwägen, gucken, was könnte sich daraus ergeben. Und später dann entscheiden. Und wenn man das ein, zwei, drei Mal probiert hat, gerade wenn man etwas vorhatte im Eifer des Gefechtes, wenn man es vorhatte im Zorn oder aus welchen Gründen auch immer zu sagen, ein paar Mal zurückgehalten, dann wird man merken, subhanallah, das ist wahre Stärke. Das ist wahre Stärke. Und deswegen der Hadith des Propheten, der Starke ist derjenige, der einen anderen Menschen umhauen kann. Und der Starke ist derjenige, der sich selbst während des Zorns im Griff hat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa jazakumullahu khairan.
Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan.